Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die gegenwärtige Wahrheit, so wie wir sie auch im 5. Buch Mose finden, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Gesetz und Gnade. Zwei Begriffe, die man voneinander nicht wirklich trennen kann. Man muss sie aber sehr deutlich definieren. Wir wissen, dass unser Geist von einer geistigen Information lebt und diese Information kann entweder Wahrheit oder Lüge sein. Und unser Geist muss darunter unterscheiden, was jetzt was ist. Deshalb braucht er einen klaren Maßstab und das ist das Gesetz. Das Gesetz sagt, alles muss nehmen, um zu geben. Satan, der Erfinder der Lüge, aus dem sie entstanden ist, hat das verdreht und hat gesagt, nein, wenn wir Götter sind, geben wir zuerst, damit wir dann bekommen oder nehmen. Die Lüge lässt was von der Wahrheit weg. Die Lüge ist nicht ausgeglichen. Die Lüge ist voller Widersprüche. Und um es noch einmal klar und deutlich auszudrücken, die Lüge ist eine Verdrehung der Wahrheit, welche nur innerhalb eines Geistes durch Selbstbetrug entstehen konnte. Ihr Ursprung ist Luzifer, der Teufel. Es konnte also außerhalb eines Geistes die Lüge nicht entstehen. Gott konnte es auch nicht in dem Sinne verhindern, weil es geschah innerhalb von Luzifer. Und die falsche Interpretation der Bibel, die Fehldeutung eines Wortes, Satzes, Bildes, Gleichnisses, ihr Ursprung ist nicht in der Bibel, sondern im Geist des Menschen, welcher denkt, er sei Gott. Das heißt, der Ursprung der Lüge und der Ursprung der Probleme ist letztendlich innerhalb des Geistes zu finden. So, wir haben die Frage gestellt, was ist das Entscheidendste im Leben eines Menschen? Und die Frage ist, wer bin ich und wer ist Gott? Wenn wir diese zwei Fragen lösen, haben wir alles gelöst. Bin ich ein Gott oder bin ich ein Geschöpf oder ein Kind Gottes? Und jetzt will man natürlich wissen, was gibt uns die Antwort auf diese zwei Fragen? Und es gibt nur eine Sache im Wesentlichen, die uns die Antwort auf diese zwei Fragen gibt, und das ist das Gesetz. Das unwandelbare Gesetz, welches Gott in diesem Universum eingeführt hat und durch welches er das ganze Universum steuert. Wir müssen wissen, dass jedes Element, das er geschaffen hat, ein Kanal ist. Deshalb funktioniert es nach dem nicht veränderbaren Grundgesetz. Nichts kann aus sich selbst existieren oder funktionieren. Es muss also zuerst nehmen, aber es nimmt nicht für sich auf, sondern es kann nicht etwas für sich selbst tun. Es nimmt es nur auf, um zu verarbeiten und weiterzugeben. Und so ist jedes geschaffene Element mit einem Eingang versehen und mit einem Ausgang. Es hat alle seine Ursache und eine Wirkung. Und alle Dinge funktionieren in einem Kreislauf und Gott ist der Beginn und das Ende dieses Kreislaufs. So, es ist einfach, hoffe ich, zu verstehen. Gott ist derjenige, der der Anfang aller Dinge ist und der Apostel Paulus erklärt das so fantastisch in einem einzigen Satz. Er sagt, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Damit wird ganz klar, dass der Apostel Paulus sehr gut verstanden hat, wer Gott ist und auch wer wir sind. Weil Gott ist derjenige von ihm. Er ist die Quelle, der Ursprung aller Dinge. Es kommt von ihm. Aber jetzt hat er sie geschaffen, diese Kanäle, dieses ganze Universum. Und durch ihn wird alles erhalten. Und jeder Kanal muss seine Aufgabe erfüllen. Und damit kehrt alles wieder zurück zu Gott in diesem Kreislauf. Um das ganz einfach verständlich zu machen, wir wissen, dass alles Wasser aus dem Meer kommt. Und so geht es seinen Zyklus über die Wolken, über die Ströme und kommt wieder zum Meer. Aber unterwegs hat das Wasser viel gemacht und hat Frucht gebracht. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Er sagt, es geht nichts von mir aus, was nicht Frucht bringt auf dem Weg zu ihm zurück. Er braucht es natürlich für sich nicht, weil er ist ja die Quelle aller Dinge. Aber so kommt das, was er wiedergegeben hat, mit Frucht zurück zu ihm. So, aus dem Gesetz Gottes, dass alles sich einen Ursprung haben muss, wissen wir, dass Gott der Ursprung aller Dinge ist. Haben wir ihn nicht, finden wir im Ganzen, in der ganzen Schöpfung, die wir selber betrachten und untersuchen können, finden wir nur Kanäle. Wir finden keine Quelle von nichts. Damit ist es ganz klar und deutlich, Gott ist ein einziger Gott, weil es sonst nur Kanäle gibt. Es ist ein Gott und alle Kanäle werden von ihm gespeist und er leitet und erhält jeden Kanal, dass er überhaupt funktionieren kann, weil der hat jeder seinen eigenen Platz zu tun und zu ihm kehrt alles zurück. Gott ist die Ursache aller Dinge, weil wir sonst keine Ursache finden für die Aufnahme. Wo ist der Anfang des Kanals? Und die Bibel sagt, Gott ist der Beginn aller Kanäle, ja, weil er ist die Quelle und zu ihm führen alle Kanäle zurück. Das müsste ganz einfach und für uns alle komplett verständlich sein. So, um es ein wenig noch deutlicher zu machen, jedes Geschöpf nutzt Gottes aktive Kraft, weil jedes Geschöpf, wie wir gesagt haben, ein Kanal ist. Wenn also jedes Geschöpf Gottes aktive Kraft nutzt, dann kann Gott zu jeder Zeit über seine Kraft bestimmen. Und bis Luzifer nicht erfunden hat, die Lüge in sich selbst, musste Gott nie in diesen Prozess irgendeines Kanales eingreifen. Alles lief so, wie er es gemacht hatte und es musste und erforderte kein besonderes Eingreifen Gottes in diesem Ganzen, weil es funktionierte perfekt. Aber in dem Moment, wo Luzifer anfing und die Lüge in sich erfunden hat und dann aus sich heraus dann angefangen hat, sie zu verbreiten, kam es zu einer Notsituation, in der Gott jetzt bestimmen musste, was mit seiner Kraft geschieht. Deshalb konnte er, und Gott hat einen Sinn, wir werden sehen, warum er Luzifer und uns auch erhält, aber er kann seine Kraft deshalb steuern, wenn jemand jetzt, so wie Luzifer, sie falsch verwenden will, kann Gott sie zurücknehmen. Er kann sie auch stoppen, dass man sie nur teilweise ausüben kann. Und er kann seine Kraft umleiten. Aber all das hat Gott nur getan zur Erlösung, zur Klarstellung in diesem Universum, für alle moralischen Wesen, wer Gott ist und was die Lüge ist. So, Gesetz und Gnade kommt also allein von Gott. Er ist derjenige, der allein jede Wirkung unter seiner Kontrolle hat. Und er greift nicht ein in den Prozess, außer um zu retten. So als Luzifer gesündigt hat und dann auch Adam und Eva und wir jetzt in diesem Schlamassel sind, greift Gott ein, nicht um die Dinge um sie zu zerstören, sondern jedes seiner Eingriffe ist ein Eingriff der Gnade. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wie Gott funktioniert, wie dieses Universum funktioniert. Er ist unter der Kontrolle jeder Wirkung. Und es gibt keine Wirkung, die nicht unter seiner Kontrolle ist. Das macht uns in dieser Situation, dieser gegenwärtigen Situation, in der wir sind, gibt es uns klaren Verstand und klare Hoffnung, dass wir wissen, dass Gott alle Dinge unter seiner Kontrolle hat und es nichts ohne ihn passieren kann. Es ist ganz traurig zu sehen, wie in dieser jetzigen Situation aufgrund der Unkenntnis dieses Gesetzes, aufgrund der Unkenntnis der Art und Weise, wie Gott alles gemacht hat, dass es funktioniert, dass die Menschen nicht erkennen. Ja, sie sagen, diese Krise ist nicht die letzte Krise. Bei dieser Krise geht es doch nicht um das Religiöse, weil es geht doch nur um die Meinung, wie man jetzt mit einem Keim oder mit einer Krankheit umgeht. Wirklich? Ja, es geht nicht um das Virus. Es geht auch nicht um die Maske. Es geht auch nicht um die Spritze. Es geht, wer ist Gott und wer sind wir? Und wenn wir das Gesetz nicht verstanden haben, dann denken wir, das alles hat mit Gott und mit seinem Wesen nichts zu tun. Und dann sind wir völlig verloren. Weil es geht, weiß ich, woher die Krankheit kommt? Weiß ich, wer sie gibt? Was ist die Krankheit, eine Ursache oder eine Wirkung? Weiß ich, woher sie nur stammen kann? Oder weiß ich es nicht? So, ein Mensch aufgrund der Unkenntnis des Gesetzes Gottes ist heute die sogenannten Kinder Gottes in einem völligen Irrtum. Sie sehen nicht, wie sie sich, ich sage jetzt mal, ihre Ewigkeit in Gottes Gegenwart verspielen, weil sie nicht verstanden haben, wie die Dinge tatsächlich sind. Die Anfechtung und der Betrug Satans kann nie offensichtlich sein. Wenn die Leute erwartet haben, dass die letzte Krise mit einer offensichtlichen religiösen Sache zusammenhängt, dann haben sie nicht verstanden, dass Religion ist kein Bedürfnis für alle Menschen, aber Gesundheit schon. Die Erhaltung der Erde, da sind wir alle beteiligt. Und wir wissen nicht, dass der Mensch sich in Gottes Sphäre einmischt. Unsere Sphäre ist die Ursache, das heißt, wessen, was wir tun und nicht, werden wir gleich anschauen. Aber Gottes Sphäre ist die Wirkung zu geben für das, was geschehen ist. Und wenn ich eine Krankheit verhindern will durch irgendein äußeres Handeln, außer durch Gehorsam, wie wir sehen werden, dann haben wir von dem Ganzen nichts verstanden. Dann zeigen wir die totale Ignoranz, indem wir sagen, das hier ist jetzt nur eine unterschiedliche Gesundheitsfrage. Dabei geht es um alles, was ein Mensch haben oder nicht haben kann, was ein Mensch begreifen muss oder nicht begreifen muss. So, wir alle wissen, dass Gottes Schöpfung zumindest zwei Arten von Kanäle hat, den physischen und den geistigen Kanal. Der physische, der gehorcht Befehlen, der reagiert. Der Geist jedoch ist ein Kanal, der aus sich heraus, von innen reagiert. Den Körper kann Gott steuern. Gott kann unseren Zellen befehlen und sie folgen seinem Gebot. Aber er kann nicht unserem Geist befehlen. Jesus hätte dem Gichtbrüchigen, als er da lag am Bethesda, einfach seinem Körper befehlen können, dass er wieder funktioniert. Er hätte ihn wieder herstellen können durch ein Wort, so wie er es gemacht hat, als der römische Hauptmann kam und sagte, sag nur ein Wort und es geschieht. Ja. Die körperliche Gesundheit kann Gott sofort herstellen. Aber auf einen Geist, da kann er nur von außen anklopfen. Deshalb fragt er den Mann am Teich Bethesda, willst du gesund werden? Und deshalb gibt er ihm auch den Befehl, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er musste von innen heraus das glauben. Und was er geglaubt hat, hat er getan. Und als er es geglaubt hat und getan hat, wurde er gesund. So, Gott wollte nicht nur seinen Körper heilen. Gott wollte seinen Geist heilen. Er sollte aus dem Irrtum seines Herzens herauskommen. So, schauen wir uns noch einmal den Geist an, der eine Moral hat. Dadurch hat er Eigenverantwortung. Lucifer ist komplett verantwortlich für, was er getan hat, weil er wusste, dass er ein Geschöpf Gottes ist, dass er sich nur von innen steuern kann. Er hatte das Bedürfnis Liebe, das konnte er nur aus Gott holen. Er holt sich durch den Glauben die Liebe und er bindet sich an Gott automatisch. Er ist im unveränderbaren Gesetz Gottes und tut den Willen, den er will, nämlich den Willen Gottes, und dient, so wie Gott es gemacht hat. Gott konnte nicht verhindern, dass Luzifer sich selbst täuscht, weil er konnte in seinen Geist nicht eingreifen. Gott kann in einen Geist nicht eingreifen. Er kann einem Geist das Mittel wegnehmen, aber da kann der Geist sich dennoch innerlich irren. Gott hätte Luzifer sozusagen die Nahrung abschneiden können und dann wäre er verschwunden, wäre er nicht mehr da gewesen. Aber dann wäre ein Loch entstanden in diesem Universum, ein Loch in der Gedenkweise, wieso so etwas passiert. Deshalb hat Gott nicht vorenthalten seine Kraft dem Luzifer und er konnte sich selbst betrügen, sich selbst kaputt machen. Trotz Gottes Eingreifen, Schritt für Schritt, hat er sich kaputt gemacht und bricht das unveränderbare Gesetz. Aber weiterhin lebt er und nutzt Gottes Kraft. Weil es gibt ja keine andere Kraft, die er nutzen kann, außer Gottes Kraft. Er ist ja völlig ohne eigene Kraft. Somit hat die Konsequenzen über das, was Luzifer und seine Engel getan haben, Gott in seiner Hand. Und jetzt kann er, sie nutzen weiterhin Gottes Kraft, aber er greift jetzt ein und gibt ihnen nur so viel Raum, wie viel auch alle anderen vertragen können. Deshalb hat er ihn eingeschränkt, als er Adam und Eva in den Garten setzt, durch diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, konnte Luzifer nicht einfach an den Menschen herangehen und ihn verführen. Er konnte ihn nur am Baum erreichen, weil da konnte der Mensch ihm standhalten aufgrund seines Geistes. Dass Adam und Eva sich betrügen in ihrem Geist und denken, sie sind werden aus einem Geschöpf ein Gott, ist wiederum nicht erklärbar. Sie brechen das Gesetz Gottes und setzen anstelle Gott, Satan und die Mitmenschen. Können sie aus den Mitmenschen leben? Natürlich nicht. Sie nutzen weiterhin Gottes Kraft, sind sich nur nicht bewusst. Aber jetzt macht Gott etwas. Er erhält sie trotzdem am Leben, aber unter einer gewissen Bedingung, unter seiner Führung, um ihnen eine Möglichkeit zur Erlösung zu geben. Gott legt die Konsequenz fest. Das heißt, Adam und Eva haben nicht sich selbst ausgesucht zu sterben, weil sie das Gesetz gebrochen haben. Adam und Eva hätten nie ausgesucht, aus dem Garten Eden hinauszugehen. Nein, Gott hat sie dahin getan und hat ihnen die Konsequenzen gegeben, damit sie lernen und erkennen, etwas in ihnen ist kaputt, damit sie erlöst werden. Und das nennen wir Gnade. Was ist die Gnade? Gnade und Gesetz kann man nur verbinden miteinander. Und deshalb ist die Gnade Gottes die Verschiebung des Gerichtes über den Übertreter. Die Gnade ist das, dass Satan und seine Engel noch existieren. Satan existiert nicht, weil er noch Gnade hat, um errettet zu werden und seine Engel. Aber er existiert dennoch nur aufgrund dessen, dass Gott gnädig ist. Jetzt nicht nur Luzifer gegenüber, weil sie sollten auch erkennen, wohin es führt, wenn sie Gottes Kraft zum Eigennutz benutzen. Aber das ganze Universum sollte sehen, anhand dem Beispiel dessen, was der Betrug mit Luzifer und seinen Engeln macht, sie sollten es sehen. Deshalb existiert Luzifer und seine Engel aus der Gnade Gottes, auch wenn sie selbst keine Gnade haben, sondern auf das Gericht warten. Aber Sie existieren nur, weil Gott für das Universum und für sie Gnade hat, dass man Dinge versteht. Und warum existieren die Menschen und die bösen Menschen? Wir sind ja alle mit dieser sündigen Natur geboren. Warum existieren wir? Gott erhält uns alle am Leben bis zum Gericht. Gott hat einen Zweck mit der Gnade. Und es ist ein doppelter oder dreifacher oder fünffacher Zweck. Ich habe jetzt es in zwei Kategorien eingeteilt. Auf der einen Seite ist es Gnade, die Offenbarung des Selbstbetrugs. Weil sie geschieht ja im Inneren des Geistes Luzifers und im Inneren der Engel. Und jetzt muss das natürlich und kann nur rauskommen, wenn sie Gottes Kraft benutzen. Und Gott gibt ihnen diese Kraft zur Verfügung, aber unter Einschränkung. Und zwar nur so viel, wie viel auch gut ist, dass jeder es versteht. So, auf der einen Seite ist es gut, dass das Böse hervorkommt, weil es ist ja die Folge des Selbstbetrugs. Deshalb erlaubt Gott dem Satan, dass er Hiob zerschlägt und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Er erlaubt, dass er Petrus versucht und so weiter, weil Satan kann nichts ohne Erlaubnis tun. Aber alles, was er tut, tut er aus dem Selbstbetrug heraus. Und Gott lässt gerade so viel geschehen, wie die, die es sehen, auch ertragen können. Das ist der eine Zweck der Gnade. Aber auf der anderen Seite soll die Gnade Gottes Liebe offenbaren. Das heißt, sie soll zeigen, dass es nicht um ihn geht. Weil was ist Liebe? Liebe bedeutet, es geht nicht um mich. Und Gott, der das Gesetz gemacht hat, dass nichts für sich selbst da ist, ist der Gott, der selbstlos ist. Und Luzifer wurde Egoist. Er kam und drehte sich um sich selbst durch den Selbstbetrug seines Herzens und genauso auch der Mensch. Und jetzt will Gott auf der einen Seite durch die Gnade das Böse offenbaren, weil es ja verborgen im Geist ist und die Taten machen es sichtbar, aber die Taten sind nicht das Böse, sie sind nur die Folge des Bösen. Das ist wichtig zu verstehen. Weil die Menschheit geht hin und sagt, warum lässt Gott dies und jenes und das zu? Ja, es hat einen Zweck. Und zwar, ich muss die Ursache erkennen. Und die Ursache alles Bösen ist der Selbstbetrug, aber der ist verborgen in uns. Wir sehen ihn nicht. Und so kommt er hervor. So, die Gnade hat auch den Zweck, das Böse mit dem Guten zu besiegen. Das heißt, die Wahrheit siegt über das Böse, indem sie nicht auch verführt wird, sich zu täuschen. Die Liebe soll zur Erlösung des einsichtigen Sünders führen. Aber das ist der Punkt, wenn ich nicht erkenne als Mensch auf der einen Seite, wo mich der Selbstbetrug hinführt und wohin die Wahrheit mich führt, kann ich ja nicht zur Erlösung kommen. Ich hatte heute eine Patientin, die ist gläubig und Christin seit vielen Jahren, sie ist über 60 und sie hat seit 10 Jahren unterschiedliche Krankheiten. Und all diese Krankheiten haben einen Grund und eine Wurzel und ich habe mit ihr gesprochen und habe sie auch speziell gefragt, ob sie Schuldgedanken. Und sie sagt, ja, ich verdamme mich selbst. Selbstverdammnis, das war ihr Wort. Habe ich gesagt, ja. Aber warum tut sie das? Und ich konnte es erklären, dass wir was Falsches tun, ist richtig. Aber richte ich über das Falsche oder richtet Gott darüber? Und dass er sich verdammt, ist nur durch den Selbstbetrug möglich. Und jetzt will Gott durch die Summe der Krankheiten, die sie hat, ihr offenbaren, wohin der Selbstbetrug führt, dass sie es am eigenen Körper spürt. Und bietet ihr die Wahrheit an. Und dann kann sie durch die Wahrheit den Selbstbetrug beheben. Und damit behebt sie die Ursache des Bösen, den Selbstbetrug. Und Gott kann ihr die Gesundheit des Körpers geben, nachdem er ihr geholfen hat. Die Ursache, welches ist der Selbstbetrug, entfernen kann. So, die Gnade hat auch und muss begründen die Vernichtung der Uneinsichtigen. Das heißt, Gott wirkt an den Menschen und es gibt Menschen, wie wir wissen, in der Geschichte, die waren uneinsichtig. Zur Zeit Lots, mit Sodom und Gomorra, zur Zeit Noahs, aber auch die Israeliten, über die es in unserer Lektion geht, sie waren uneinsichtig. Und Uneinsichtige bekommen Gnade. Aber diese Gnade hat ein Ende. Nicht, weil Gott nicht gütig wäre, sondern weil der Selbstbetrug so verfestigt wird, dass ihn nichts mehr wieder verändern kann. Und dann ist alles vorbei, dann kann man nicht mehr helfen. Und was die Gnade schaffen muss, ist, sie muss den Selbstbetrug für immer ausschließen im Universum. Es war nie durch Gottes Schöpfung möglich, dass Gott jemanden geschaffen hat zur Fähigkeit zur Sünde. Nein, dass Luzifer und dann auch der Mensch sich selbst betrug, ist und bleibt ein Geheimnis. Aber es ist geschehen. Und wie wir gesehen haben, Gott konnte es nicht verhindern. Aber jetzt durch die Gnade, durch das wir dieses Ganze ablaufen lassen, in diesen 7000 Jahren, will er etwas schaffen und hat es schon durch Christus gemacht, dass ein Selbstbetrug in irgendeinem Geist, zu irgendeiner Zeit in der Zukunft dieses Universums nie mehr auftreten kann. Und das alles konnte Gott nur tun, weil er über die Gesetze wirkt und die Gesetze keine eigene Kraft haben. So, da er durch den Kanal Gesetz wirkt, kann er Gnade geben, wie er will. Deshalb sagt er so schön in den Büchern Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So, schauen wir uns ein wenig die Situation im 5. Buch Mose an. Hier ist Gott mit dem Gesetz und das Volk übertritt das Gesetz. Und Gott ist sozusagen der Zornige, der Gericht fordert. Wir lesen besonders in Kapitel 9 und 10, wie nur nach den 40 Tagen Gott sagte, Mose, geh runter, weil sie haben mein Gesetz gebrochen. Sie haben sich das goldene Kalb gemacht. Und Gott ist zornig. Und Mose beschreibt das, als er das sah in Vers 17, Kapitel 9. Da fasste ich beide Tafeln und warf sie aus beiden Händen und zerbrach sie vor euren Augen und fiel nieder vor dem Herrn wie zuerst 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Um all eure Sünden willen, die ihr getan hattet, da ihr solches Übel tatet, vor dem Herrn ihn zu erzürnen. Denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und Grimm, damit der Herr über euch erzürnet war, dass er euch vertilgen wollte. Aber der Herr erhörte mich, auch diesmal. Auch war der Herr sehr zornig über Aaron, als so dass er ihn vertilgen wollte. Aber ich bat auch für Aaron zur selbigen Zeit. So Mose spielt hier die Rolle des Gnädigen. Er ist der Vermittler der Gnade. Kommt denn die Gnade von Moses oder von Gott? Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass mindestens dreimal Moses auf den Berg geht und dort 40 Tage auf dem Berg mit Gott verbringt. Im Vermitteln. Das erste Mal vermittelt er, weil das Volk diese große Erscheinung nicht aushalten kann. Das zweite Mal vermittelt er, weil er fürchtet, Gott wird sie jetzt vernichten, nachdem sie das goldene Kalb gemacht hat. Und das dritte Mal geht er mit den zwei Tafeln auf den Berg und dort auf dem Berg, das dritte Mal, bittet Mose, dass Gott sich ihm offenbart. Das ist eines der schönsten Texte, die wir finden in der Heiligen Schrift über Gott Und er sagte Moses, du kannst mein Angesicht nicht sehen, aber ich werde dich verstecken in der Felskluft und werde an dir vorübergehen. Wir lesen das im 2. Buch Mose, Kapitel 34, 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist der erste Punkt. Von wem geht die Gnade aus? Von Moses oder von Gott? Aber es sieht so aus, dass Gott hier den Richter spielt und Mose der Gott gnädiglich stimmen muss. Geht denn nicht auch die Gnade aus Gott? Doch, wir lesen es doch hier. Gott sagte selbst, ich bin barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist Gott. Was soll denn dann die Vermittlung durch Moses? Gott sagt weiter, der da bewahrt Gnade in tausend Glieder und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde und vor welchem niemand unschuldig ist. Ja, es ist keiner ohne Sünde vor ihm. Aber er bewahrt Gnade in tausend Glieder und vergibt die Missetat und Übertretung. Wieso braucht er dann den Mose, um das Ganze zu vermitteln? Und als letzten Absatz, der die Missetat der Väter heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. So Gott lässt niemand ungestraft. Er wird heimsuchen. Er wird Gericht halten. Aber er verschiebt es. Bis ins wievielte? Bis ins dritte und vierte Glied. Verschiebt er das. Moses ist ein Bild für Christus. Und das verstehen wir nur, wenn wir in der nächsten Betrachtung wollen wir ein bisschen tiefer gehen und sehen, wieso braucht es einen Mittler zwischen dem angeblich zornigen Gott und dem gütigen Moses. Wieso brauchen wir einen Vermittler der Gnade? Und wenn wir verstehen, dass Erlösung nur möglich ist durch das Leben eines anderen, wenn wir nur verstehen, dass ohne ein reines Leben, ohne ein neues Leben Erlösung nicht möglich ist, durch das wir nur vor Gott treten können, dann verstehen wir nicht, weil dann wäre ja der Moses hier im Bild viel gütiger denn Gott. Und da denken so viele Menschen, die das lesen, sagen, na schau, Gott ist zornig und Moses besänftigt ihn. Nein. Moses spielt die Rolle des Erlösers. Weil wir können ohne Erlöser nicht vor Gott treten. Wir sind alle schuldig. Das heißt, wir sind alle Sünder. Ich möchte das Wort schuldig nicht deshalb benutzen, weil das wäre schon Anklage. Wir können nichts dafür, für das, was wir sind. Wir können was dafür, da rauszukommen. So, wir wollen uns in der nächsten Stunde dann diesen Mittlerdienst ansehen. Dort, wo Gott die Wahl gibt, seinem Volk das Leben oder den Tod zu wählen. So, Gericht und Gnade kommt von Gott und von ihm alleine. Er stellt auch den Vermittler der Gnade dar. Christus ist sein Sohn. Moses ist Gottes Erziehung. Denn Moses drückt Gottes Wesen aus durch sein Tun. Aber wir müssen den Ernst der Lage verstehen. Die Sünde muss gerichtet werden. Dem Gericht kann niemand entkommen. Aber die Gnade gibt die Möglichkeit, durch einen Erlöser jedem dem Gericht für immer zu entfliehen und errettet zu werden. Und das ist das Bild, das wir hier haben, wenn ihr lest, 5. Mose 8 und 9 und 10, wie fantastisch Gott sich selbst durch Moses darstellt. Den Erlöser, seinen Sohn, stellt er durch ihn dar. Er zeigt den Ernst der Situation und er zeigt, dass es nur einen Weg gibt, dem Gericht zu entfliehen, nämlich durch das neue Leben Jesu. Das müssen wir tiefer nachdenken. Das ist die Essenz des Ganzen, was wir lernen. Dass wir verstehen, wie dieses Verhältnis ist. Die Gnade ist wie ein Deckel, welches das Böse zurückhält und es nur schrittweise offenbart. Das ist so ein Bild, das ich mir so vor Augen führe über das, was die Gnade ist. Und so wie im Bild hier der Deckel abgenommen wird, so wird in unseren Tagen die Gnade zurückgezogen. Das heißt, der Deckel verhindert, dass das Ganze rauskommt. Der Deckel verhindert, dass irgendetwas verschüttet wird. Der Deckel soll zurückhalten die Winde des Bösen. Aber die Gnade hat ein Ende. Und sie hat dort ein Ende, wo der Mensch zu seiner endgültigen Entscheidung kommt. Und da wir in der letzten Krise dieser Welt leben, haben wir gemerkt, dass vor mehr als 1,5 Jahren Gott etwas den Deckel gehoben hat. Weil es muss aus dem Menschen alles herauskommen. Ja, er macht es schrittweise. Aber es muss komplett zur Offenbarung kommen. Und bis es komplett zur Offenbarung kommt, bereitet sich Gott ein Volk vor, dass wenn der Deckel ganz gehoben wird, diese Menschen durch die Gnade Gottes vollendet sind und aus ihnen, egal in welchem Zustand sie sind, nur noch die Liebe Gottes hervorkommt. Aber aus allen anderen kommt dann das hervor, was wirklich in ihren Herzen ist. Und dann, wenn Gott diesen Vorhang lüftet, dann, sagt die Bibel, ist es eine Zeit, wie sie noch nie war. Weil das ist die größte Offenbarung des Bösen. Gleichzeitig natürlich mit den vollendeten Gerechten. Und sie zeigen sich im Kontrast. Die Erlösten brauchen keine Gnade mehr, weil sie sind erlöst. Und die Verlorenen sind so in sich selbst kaputt, dass sie nicht mehr erlöst werden können. Und so kann Gott den Deckel komplett heben. Und zum sichtbar wird das, was in jedem Herzen eines Menschen ist. Wir sehen es ja jetzt schon. Wir sehen, wie viel Übel daraus kommt. Aber noch ist es nicht komplett. Gott hält es noch, bis er seine Kinder versiegelt. Bis er noch die Botschaft gibt allen Menschen. Aber wenn alle Menschen die Botschaft gehört haben, dann gibt es keinen Grund mehr, den Deckel zurückzuhalten. Er wird gehoben und das, was herauskommt, ist das, was ein jeder in seinem Herzen hat. Mögen an dem Tage, und wir werden es erleben, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, wir zu denen gehören, die aus deren Herzen die Liebe Gottes herauskommt. Die beweisen, dass die Gnade ihr Werk an uns vollendet hat. Und an den anderen war sie vergebens. Aber das Lüften hat auch einen Zweck, zu zeigen, wie tief die Sünde von Anfang an da war. Und hätte Gott sie nicht zurückgehalten, hätte sie sich schon sehr früh gezeigt. Aber dann hätte Gott den Menschen nicht erlösen können. So eines Tages werden wir mehr Einblick haben in dieses große Werk der Gnade Gottes. Gesetz und Gnade kommen von ihm. Und heute, wo doch der Deckel nicht ganz gehoben ist, können wir alle, die wir zugänglich sind für seinen Geist, vollendet werden in unseren Herzen und ein Leben zeigen, das an Gott gebunden ist, aus dem die Liebe Gottes kommt. Ein Beweis, dass die Gnade Gottes an uns nicht vergeblich war. Amen.